ist dein Depot zu mickrig?
Nee, das würde ich, glaube ich, nicht sagen. Ich glaube, ich finde, dass mein Depot für mein Lebensalter okay ist. Und ich habe mir das auch schon mal ausgerechnet. Wenn ich das so weitermache wie bisher mit meinem Sparplan und so weiter, dann werde ich mit, wenn ich in Rente gehe, völlig in Ordnung leben können.
Aber vielleicht hast du dich das schon mal gefragt, ob dein Depot eigentlich groß genug ist oder voll genug für deinen Lebensstandard, für dein Alter, für was auch immer. Und manchmal fragt man sich das so aus sich raus, aber man ist natürlich auch schnell sozialem Druck aus Instagram, TikTok, YouTube und woher auch immer ausgesetzt. Und gerade beim Thema Investieren kommt ja schnell sozialer Druck auf. Und wie du damit umgehen kannst und worauf es wirklich ankommt, das besprechen wir in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, es ist ja sozialer Druck oft so ein vermiedenes Thema rund um Geld. Man spricht ja generell nicht gerne über sozialen Druck, das ist einfach kein cooles Thema.
Genau, und weil man nicht so oft drüber spricht, macht man sich nicht klar, wie weit man sich bei genau diesem Thema ja, sozialem Druck aussetzt oder sich ausgesetzt fühlt letztendlich, weil es ist ja oftmals nur so unterschwellig, man spricht es eben nicht offen an, aber es spielt natürlich trotzdem für das eigene Selbstwertgefühl eine enorme Rolle.
Und dabei ist ja sozialer Druck aber quasi auch die gesellschaftliche Komponente von Geld, darum geht es ja eigentlich.
Ja.
Ist ein wichtiger Aspekt bei Finanzbildung, also
absolut,
für Kinder, Jugendliche, aber auch für alle Erwachsene. Und genau darum kümmern wir uns bei Finanztipp und genau das ist auch die Aufgabe der gemeinnützigen Finanztipp-Stiftung.
Würde ich absolut unterschreiben, denn Finanzbildung, manchmal assoziieren wir, glaube ich, mit diesem Bildungsbegriff nur einfach Wissen. Ne? Also was weiß ich
jetzt? So geht die Steuererklärung.
Genau, was gibt es für ETFs oder wie viel kostet ein ETF oder irgend sowas in der Richtung. Aber es ist viel mehr. Es ist ein viel umfassender Bildungsbegriff, den wir hier auch an der Stelle anlegen. Und dazu gehört auch eben die Kompetenz, würde ich das nennen. Die Kompetenz genau mit solchen, tja, gesellschaftlichen Phänomenen. Also einfach, wie gehe ich in meinem Alltag selbstbewusst, ja, und letztendlich auch ein Stück weit befreit mit meinem Geld und meiner Einstellung zum Geld um und lass mich nicht von jedem Einfluss, der da draußen gerne mal und jedem Hype, der da draußen gerne mal herrscht, zu schnell, ja, in die Tiefe reißen.
Und wenn du unsere gemeinnützige Arbeit unterstützen willst, dann kannst du das tun, indem du Finanztipp-Unterstützer wirst. Dann kannst du zum Beispiel auch an den Finanztipp-Expertengesprächen teilnehmen und Saidi oder seinem Chefredakteurskollegen Hermann oder unseren anderen Expertinnen und Experten deine Fragen stellen.
Oder auch mal Emil.
Genau, ich bin gelegentlich auch als Moderator dabei. Und aus so einem Expertengespräch, nämlich als Moderator, kam auch die Idee für diese Podcast-Folge. Wie du Finanztipp-Unterstützer werden kannst, erfährst du ganz einfach unter unserem Podcast, zum Beispiel in den Shownotes. Und dann sprechen wir auch mal über die Inspiration für diese Folge.
Genau, das würde mich jetzt auch interessieren. Wie war denn das in einem, glaube ich, das war ein Expertengespräch, wo du dabei warst, richtig?
Genau, ich war als Moderator, also ich kümmere mich dann um die Fragen der Nutzerinnen und Nutzer in einem Expertengespräch dabei, in dem es um Vermögens- oder generell um Investieren ging und auch jetzt um die Minusphase an der Börse sozusagen. Und da war ein User dabei, der eine Einschätzung von Hermann in dem Fall wollte, wie gut er finanziell aufgestellt ist. Und mir ist das einfach im Gedächtnis geblieben, weil das dem User wahnsinnig wichtig war und das klang auch so ein bisschen an, dass er gesagt hat, so, er weiß es nicht, er fühlt sich jetzt gar nicht so gut aufgestellt. Tatsächlich war er total super aufgestellt in
finanzieller
Hinsicht.
Okay, also die objektiven Zahlen sozusagen waren völlig in Ordnung.
Ja, also Hermann hat zu ihm auch direkt gesagt, überhaupt keine Probleme, also weit entfernt davon. Und ich habe mir dann nur gedacht, dass das ein Effekt ist, den man wahnsinnig oft beobachten kann. Also dass Leute, die sich eigentlich total gut Gedanken über ihr Geld gemacht haben, die das geordnet haben, die auch gut investiert haben, die einen Plan haben, die da sinnvoll vorgehen, dass man dann das Gefühl hat, man hat es nicht adäquat erledigt sozusagen.
Ja. Ich fange mal an, doch wieder mit dem Wissensteil des Bildungsbegriffs, also was da an Wissen sozusagen ist erstmal Wissen um Zinseszinseffekt. Und das hat dann wiederum mit dem weiteren Bildungsbegriff zu tun und das hat natürlich mit dem Thema Geduld zu tun. Also ich glaube, wir kommen gleich noch auf den sozialen Druck, aber rein erstmal, ja, ob A, objektiv und B, rein psychologisch auf sich selbst bezogen, wenn ich da halt auf das Depot schaue, ja, natürlich tut sich da nicht so wahnsinnig viel. Ne? Selbst wenn ich ein gutes Jahr habe mit, sagen wir mal, 10% Rendite, 10% Gewinn, naja, ne? Ob du jetzt 10.000 oder 11.000 im Depot hast oder meinetwegen auch 50.000 oder 55.000, es macht halt irgendwie gefühlsmäßig nicht den Riesenunterschied an. Das ist irgendwie kein Gamechanger. Und das ist alles eine Frage von, habe ich den langen Atem, bleibe ich mit Geduld dabei und weiß, dass die Geschichte sich, dass es halt wirklich braucht. Wir haben dazu auch schon mal ein Video gemacht. So den typischen Standardverlauf angenommen für jemanden, der, sag ich mal, irgendwann in seinen 30ern mit dem Investieren anfängt. Ja, wann wird's da so richtig interessant? Ne? Wann geht dann so ein Depot so ansatzweise mal durch die Decke? Ja, in den 50ern. Ne? Also da brauchst du halt schon mal so gefühlte 20 Jahre Anlaufzeit, jetzt mal ganz grob gesagt, bis da einfach in Euro gerechnet so Renditen so richtig was, ja, so richtig was bewegen.
Da gilt so diese alte Sportkommentatorenweisheit, wie man sagt, hinten kackt die Ente.
Oh mein Gott.
Aber wir brauchen wirklich dieses Phrasenschwein.
Ich schaue einfach viel zu wenig Sportschau. Ich schaue seit Jahren keinen Sportschau mehr. Deswegen bin ich immer schutzlos sozusagen den Fußballphrasen von dem E-Mail ausgesetzt.
Aber es ist ja wirklich so ein Problem. Also stimme ich total zu. Es ist erstmal objektiv wenig sichtbar. Also du steckst rein und eigentlich sind da gefühlt immer nur so deine Raten drin. Aber gleichzeitig hat man ja schon auch das klassische Phänomen, was man ja bei Wissen auch beobachten kann. Je mehr du über etwas weißt, desto mehr weißt du, dass du nichts weißt.
Ja, das stimmt.
Also je näher kommst du ja dieser sokratischen Schwelle, dass du erkennst, dass du gar nichts weißt. Und das ist da vielleicht auch ein bisschen so ein Phänomen, wenn du dich als Person ganz krass damit auseinandersetzt mit deinen Finanzen und hast das total gut aufgestellt, dann weißt du, wo deine Wissenslücken sind und du gehst da auch nicht drüber raus und dann fühlst du dich aber wieder inadäquat. Und wenn du jetzt dagegen irgendjemanden nehmen würdest, der keine Ahnung davon hat, dann lässt du den irgendwie 3 Instagram-Posts darüber lesen und dann denken Leute halt, sie sind die krassesten.
Weiß ich gar nicht, ob das
so ist. Also
ich glaube sozusagen an deine sokratische Schwelle nicht so ganz. Du hast recht, sozusagen der... Das ist ja so ein bisschen dieses Bild vom glücklichen Narren. Jetzt muss ich aufpassen, ja, damit will ich jetzt nicht alle Leute, die da draußen über nichts investieren wissen, als Narren bezeichnen. Aber in dem Moment, wo sozusagen der Beobachter draufschaut, so im Moment, wo du ihm die 3 Instagram-Posts zeigst oder der Person die Instagram-Posts zeigst, wird die Person wahrscheinlich sofort auch weitere Fragen haben. Das hängt natürlich immer ein bisschen vom Typ ab. Ja, und manche Leute bedienen sich sehr schnell irgendwelche Abkürzungen. Aber wie du sagst, jedes weitere Stück Wissen werft neue Fragen auf und das hört übrigens nie auf. Also wir leben ja auch in einer Gesellschaft, sind wir schon wieder bei der Gesellschaft, wo wir uns vermittelt wird, dass wir sozusagen durch weiteres Wissen ja nicht nur schlauer werden, sondern vor allen Dingen Unsicherheit bekämpfen. Ja, und das stimmt halt nur begrenzt. So wie du richtig gesagt hast, ne? Mit jedem Stück kommen wieder neue Komplexität auf, kommen wieder neue Unbekannte auf. Und deswegen hört das nicht auf. Und deswegen glaube ich auch, unser ganzer Umgang, vor allen Dingen mit Investieren und mit der Frage, unsere Hauptfrage heute, ist mein Depot groß genug, ist ein Stück weit immer eine Lehre im Umgang mit Unsicherheit. Ja, dass ich es halt einfach nicht wissen kann, weil ich nicht wissen kann, wie die Rendite von meinem ETF in Zukunft aussehen wird. Und ja, der kann halt, wenn es doof läuft, nur mit 4% pro Jahr über lange Jahrzehnte laufen und das macht halt einen riesigen Unterschied. Wenn er denn schönerweise mit 7 oder 8% pro Jahr laufen würde, das macht einen Unterschied von mehreren 100.000 Euro am Ende aus. Ja, und das ist beides ungefähr gleich wahrscheinlich und du hast es einfach nicht in der Hand.
Was natürlich auch passieren kann, abgesehen davon, dass die Selbstzweifel aus dir selbst herauskommen, ist natürlich auch, dass sie von außen kommen. Also man braucht ja gar nicht lange, wenn du zum Beispiel auf TikTok bist, brauchst du gar nicht so lange, bis du auf Videos mit Leuten kommst, die dann angeben, wie viel Geld sie auf dem Konto oder im Depot oder wo auch immer haben. Also das ist ja auch der zweite große Faktor. Du hast dann sozialen Vergleich, der dir von außen aufgezwungen wird, gegen den du dich schwierig wehren kannst. Und ich habe mal so ein bisschen überlegt, wie kann man damit umgehen, mit diesen beiden Faktoren. Und ich habe mal so 3 Tipps gesammelt. Ich bin gespannt, was Saidi von meinen Strategien halten wird. Mein erster und wichtigster Tipp wäre, das gilt bei den sozialen Medien, aber generell auch im Rennen gegen sich selbst sozusagen. Vergleich dich nicht mit irgendwem, sondern vergleich dich mit allen. Also mit dem deutschen Durchschnitt.
Okay, mit dem Durchschnitt. Okay. Mhm.
Die Sparquote liegt in Deutschland.
Also mit irgendwem, das Gegenpol wäre sozusagen irgendwie, irgendein Influencer sozusagen, der mit seinem Lamborghini angibt oder mit seinem dicken Depot angibt oder dass er irgendwie innerhalb von 3 Jahren sein Geld verdoppelt hat.
Irgendwer, der da auf YouTube oder wo auch immer groß sein auflabert.
Ja. Okay.
In Deutschland liegt die Sparquote im Durchschnitt bei ungefähr 11%, war im ersten Halbjahr 2024 so. Heißt umgekehrt, wenn du dich an die 50-30-20-Regel hältst, bist du mit diesen 20% Sparrate beim Doppelten vom Durchschnittsdeutschen.
Das stimmt. Absolut.
Das heißt, du bist da bei der doppelten Summe, beim doppelten Prozentwert jeden Monat. Das heißt, jemand, der gleich viel verdient und der Durchschnittsbürger oder in dem Fall dem Durchschnitt entspricht, den hängst du relativ massiv ab durch diesen Sparratenunterschied.
Ja, also ich habe ja bei uns diese 50-30-20-Regel, sag ich mal, die ist natürlich nicht von uns oder von Finanztipps, sondern die gibt es schon länger, habe ich relativ hart durchgedrückt sozusagen, weil ich das halt einfach sehe, dass das notwendig ist. Weil, kennen wir ja, alte Faustregel, ungefähr 15% brauchst du für die Altersvorsorge und du willst wahrscheinlich noch mal ein bisschen Geld für was anderes zurücklegen. Ja, einfach zur Sicherheit, für den nächsten großen Urlaub, whatever, ja, und dann haben wir noch diese 5% da drin so. Und wenn du das schaffst, 20% Sparquote, und diese 20% Sparquote, wie man an dem Durchschnitt sieht, sind total ambitioniert. Und mir ist völlig klar, dass es leider etliche Haushalte in Deutschland gibt, für die ist das jenseits von Gut und Böse. Das muss man mal ganz deutlich so sagen. Leider ist die versteckte Message, oder was, so versteckt ist sie gar nicht, die implizite Message, die wir damit sagen, ist, naja, wenn du das nicht hinkriegst, wird es wahrscheinlich für die Altersvorsorge oder anders, wirst du im Alter deutlich kürzer treten müssen, ja, weil das ist halt nochmal unsere gesellschaftliche Realität mit dem demografischen Wandel, dass du das halt eigentlich brauchst und auch dann, das nur dann funktioniert, wenn du deine 15-20%, aber sagen wir mal 15% auch wirklich renditestark in ETFs anlegst. Da wird es mit einer alten, weiß ich nicht, irgendeiner privaten Rentenversicherung und so weiter, würde das auch nicht reichen. So, aber jetzt, wie du völlig sagst, völlig richtig. Wenn du aber wenn du das schaffst, 50-30-20 zu machen, also 20% wegzusparen, dann darfst du richtig, richtig stolz auf dich sein. Das ist hart. Ja, wie gesagt, völlig realistisch. Viele Haushalte werden das nicht schaffen, aber wenn du es schaffst, dann hast du eine Menge gewonnen.
Geht auch gar nicht darum, wenn du es nicht schaffst. Das ist überhaupt nicht mit Scham verbunden, das nicht zu schaffen.
Ja.
Auch wenn du das nicht schaffst, denk dran, der Durchschnitt liegt bei 11%. Also auch die sind für dich dann vielleicht erreichbar. Und es ist okay, also es ist total in Ordnung, bei finanziellen Dingen dem Durchschnitt zu entsprechen.
Genau. Ich würde sagen, 50-30-20 ist ein Ziel. Ist ein Ziel für die meisten Leute, dahin zu arbeiten, sozusagen das zu schaffen. Und wenn du schaffst, nur 10% wegzusparen, was nahe am oder praktisch der Durchschnitt, deutsche Durchschnitt ist, ist das natürlich auch okay. Und vor allen Dingen sollte 50-30-20 nicht bedeuten, dass es nicht 0 oder 1, mit anderen Worten, oh, ich schaffe keine 20%, ich schaffe nur 10%, dann lasse ich es gleich bleiben. Dann hoffe ich, dass ich früh sterbe oder irgendwas
in der Richtung. Wir sind hier nicht bei Adorno mit, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Also wir sind
Adorno heute.
Wir sind hier im Bereich der großen Grauzonen.
Ja.
Und es ist okay, genau, hier in diesen Grauzonen
natürlich zu sein. Natürlich sparst du das weg, was du schaffst. Ja. Aber es geht eher um das gegenteilige Signal. Ja. Wenn du es schaffst, 20% wegzusparen, dann bist du in aller Regel gut dabei, bist du gut unterwegs. Ja. Und musst ja eben dich nicht fragen, ist mein Depot zu mickrig?
Und zweiter Punkt, laut der Bundesbank liegt das Netto-Medianvermögen, also die Mitte der Vermögensverteilung, also nicht der Durchschnitt, sondern tatsächlich die Mitte, bei 76.000 Euro. Ist in Zahlen für 2023. Mhm. Ich verlinke die auch nochmal unter unserem Podcast. Und ich finde, 76.000 Euro Vermögen sind deutlich weniger, als ich gedacht hätte.
Tatsächlich?
Ja.
Also okay, ich kannte eine ältere Zahl, deswegen interessant für mich dieses Update, dass es mittlerweile 76 sind. Also die Zahl, die ich kannte, war noch bei so guten 60. Insofern kann ich nicht sagen, dass ich das gedacht habe. Ich würde behaupten, das ist für viele Leute, wow, das ist eine ganze Menge. Ja, und wir wissen ja auch aus verschiedenen Statistiken, dass die Spanne da riesig ist natürlich. Ne? Und zwar geht es jetzt nicht nur um die Millionäre und Milliardäre, die es in Deutschland ja auch gibt, sondern das ist ein Riesenhaufen Haushalte in Deutschland gibt, die gar kein Vermögen haben, wo das Auto de facto das einzige Vermögen ist, oder natürlich auch einen beträchtlichen Anteil Haushalte, die natürlich verschuldet sind und damit de facto ein Negativvermögen haben.
Aber ich habe mir eben gedacht, wie ich die Zahl gelesen habe, das ist mit einem ETF-Sparplan und einer Sparrate auf dem Tagesgeldkonto erreichbar.
Natürlich, keine Frage. Ja, also das soll vielleicht auch der Mutmacher sein, das ist ja wieder ist mein Depot zu mickrig, wenn du jetzt wie auch immer, ja, sagen wir mal, vor ein paar Jahren mit dem ETF investieren begonnen hast, du bist noch, ja, einfach jünger. Wenn du jetzt so eine Zahl hörst, 76.000, dann musst du halt beachten, unseren Bevölkerungsaufbau, dass wir natürlich mittlerweile auch jetzt schon einen erheblichen Anteil an älteren Leuten in Deutschland haben, die nochmal deutlich mehr Vermögen haben als 76.000 Euro. Und insofern, deswegen auch Vorsicht, ja, man soll sich nicht mit irgendwem vergleichen, mit irgendjemandem, den du auf Social Media zum Beispiel siehst, der da recht angibt. Aber es ist natürlich ein Stück weit auch gefährlich, oder man muss es richtig einschätzen, wenn man sich mit dem Durchschnitt vergleicht, weil da sind halt auch sehr viel ältere Leute drin, die sehr viel länger Zeit hatten, Geld anzusparen.
Tipp Nummer 2. Denk bei so Angebervideos in den sozialen Medien oder auch wenn dich Zweifel überfallen, wenn du den Lebensstil von anderen Leuten siehst oder das aus dir selber rauskommt, auch mal an die naheliegende Option, dass nicht jeder in der gleichen Lebenssituation ist. Ja. Es gibt Menschen in deinem Umfeld oder in Videos in sozialen Medien, die haben geerbt, die verdienen vielleicht einfach mehr als du und haben vielleicht gleichzeitig niedrigere Lebenshaltungskosten. Oder, es ist in sozialen Medien eine sehr häufige Option, sie sagen nicht die Wahrheit. Ja.
Okay, da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Was kommt denn jetzt? Okay. Ja, soll vorkommen, dass auch in sozialen Medien gelogen wird oder übertrieben wird.
Und deswegen, wir können diese Lebenssituationen von anderen nie durchschauen. Also egal von wem um uns rum. Wir wissen nicht, in welcher Situation ist die Person, die im Bus neben mir sitzt oder im Supermarkt an der Kasse vor mir steht.
Oder einfach auch die Nachbarn. Also ja. In Deutschland bekanntermaßen wird zu wenig über Geld geredet. Und jetzt lassen wir mal kurz die sozialen Medien kurz mal außen vor. Die Lügen auf Social Media. Du weißt doch in vielen Fällen nicht, ja. Also schon mal. Hat der Nachbar gemietet oder gehört ihm das? Oder gehört ihnen das? Und wenn es ihnen gehört, haben sie das gekauft oder, wie du schon gerade gesagt hast, haben sie es geerbt?
Ja. Also haben es die Eltern für sie gekauft?
Ja, genau.
Kann auch sein.
Alles, was ich sagen will, es ist doch ganz klar. Wir haben ganz grob, die Zahlen sind unterschiedlich, aber ganz grob 50% der Leute wohnen im Eigenheim in Deutschland. Natürlich zahlen die nicht alle einen Kredit ab. Ja, es ein großen Teil der Leute, die wohnen im schuldenfreien Eigenheim. Und das macht natürlich einen gigantischen Unterschied, ob du Miete zahlst oder einen ordentlichen Kredit abbezahlst oder ob das Ding abgezahlt ist. Dann hast du halt sofort als Haushalt, ja was weiß ich, irgendwas 1.000, 2.000 Euro mehr im Monat. Dann kannst du deinen ganz anderen Lebensstil sofort leisten. Abgesehen davon, dass du dir viel weniger Sorgen um deine Altersvorsorge natürlich machen musst. Daran kannst du halt nur mal nichts ändern. Und deswegen wieder bei dem, was du vorhin gesagt hast, man muss sich schon auch mit den richtigen Leuten vergleichen, bloß dass man die nicht so leicht findet, weil du weißt es halt in vielen Fällen nicht, weil so, hey, könnte sage ich ruhig oder wie viel zahlt ihr denn an die Bank? Also ist jetzt nicht so das typische Partygespräch nach meiner Erfahrung.
Deswegen ist es wichtig, über Geld zu sprechen, aber auf eine positive und sachliche Art. Und bei solchen anderen Dingen, wenn sich diese Zweifel in deinen Kopf schleichen, schau auf dich und schau auf deine Finanzen, weil die Wahrheit ist natürlich auch, sozialer Vergleich oder die Tendenz, sich sozial zu vergleichen, steckt in uns allen drin. Sozialer Vergleich tötet aber auch schnell die Freude an allen Dingen. Egal, ob das jetzt darum geht, wie schnell du auf dem Rennrad bist und wie schnell jemand anders auf dem Rennrad ist. Oder ob es ums Investieren geht. Also alles ist eine Form von sozialem Vergleich. Schau auf dich, schau auf deine Fortschritte, geh es systematisch an. Und wenn du mit System sparst, hast du wahnsinnig viel erreicht. Versuch dir das in Erinnerung zu rufen, auch wenn das in solchen Situationen nicht leicht ist.
Ich stimme dir natürlich grundsätzlich zu. Ich glaube nur, dass, also wie du richtig sagst, sozialer Vergleich ist in uns allen drinnen. Das ist sozusagen in so einem Herdenwesen irgendwie einprogrammiert. Ja, wir sind in aller Regel die allermeisten von uns sind keine Einzelgänger. Das heißt, ich werde das nie komplett sein lassen können, sondern das, was ich auch dafür plädieren würde, ist, das halt richtig einzuschätzen. Du darfst es halt nicht zu krass werden zu lassen. Und es ist ja auch okay, sich zu fragen, ist mein Depot zu mickrig? Das ist nur die Frage, zu welchen Antworten komme ich eigentlich? Ja, also und dann, du hast völlig recht, wenn ich es übertreibe mit dem sozialen Vergleich und mich davon zu stark beeinflussen lasse, ja, dann vertreibt mir das die Lebensfreude. Ja, anders kann man es nicht sagen. Das komplett auszuschalten ist nicht realistisch. Ja, ich sehe auch jeden Tag in meinem Instagram-Feed irgendwelche Sachen, die, wo ich schon merke, das spricht mich schon irgendwie an. Ja, oh, das ist aber eine schöne Hütte, die da irgendwie.
Nächste Woche kommt der Saidi mit dem Ferrari angefahren.
Ja, das spricht mich tatsächlich relativ wenig an, aber also ich kriege in meinem Feed zum Beispiel öfter mal von so Immobilienmaklern irgendwelche Werbevideos, nennen wir es mal im weiteren Sinne, die dann irgendwelche Hütten anpreisen. Ja, natürlich hätte ich auch irgendwie so ein tolles Traumhaus an irgendeiner Palmenküste oder irgendwas in der Richtung. Aber gleichzeitig weiß ich natürlich, ist nicht realistisch. Ja, und das ist auch nicht die Kategorie, mit der ich mich wirklich ernsthaft vergleichen sollte.
Ja. Tipp Nummer 3, mein letzter Tipp, werd nicht gierig. Das schützt dich nämlich auch vor Scams. Also sozialer Vergleich ist oft natürlich auch ein Aufhänger, um dich in das Verlangen zu treiben, mehr zu wollen, also mehr aus deinem Geld zu machen.
Weil irgendjemand an dir verdienen wird dann.
Ja, und manche Menschen versuchen schlicht und einfach, dich mit ihren angeblich, die man auch ziemlich gut photoshoppen kann, mit ihren angeblich fetten Depots und Konten, dich zum Beispiel in bestimmte Gruppen zu locken und dir Zeug zu verkaufen. Also einmal da nicht drauf reinfallen. Und ich war vor kurzem auch, Finanztipp nimmt ja teil beim Zukunftstag. Und
musst du vielleicht kurz erklären, was ist der Zukunftstag?
Gehen wir in Schulen, also für Abschlussklassen, ich war zum Beispiel an der Realschule in dem Fall, und dann geben wir da Workshops über das Thema Geld. Also ich hatte zum Beispiel das Thema Steuern in dem Fall. Und
also wie junge Leute, was das Thema Steuern für junge Leute bedeutet.
Genau. Mhm. Und ich habe dann aber immer, was mir dann auch immer wichtig ist, loszuwerden, weil es gibt da, ich frage mich dann immer, was ist so eine wichtige Finanzbildungsinformation, die man heute eigentlich wissen sollte. Mhm. Und ich sage dann auch immer, naja, wenn man sich über was informiert, ist es total gut, wenn man sein Geld investieren will und auch sein Geld vermehren will. Aber man sollte nur Leuten oder Institutionen vertrauen, die öffentlich verfügbare Informationen nutzen. Aha. Also wenn dich jemand in eine Gruppe locken möchte oder dir nur was in so Direktnachrichten erzählen will, dann ist das meistens gar keine so gute Idee. Sondern
Thema Transparenz, ne?
Genau, setz auf öffentlich zugängliche, verständliche und nachvollziehbare Informationen. Also nur in das investieren, was man versteht, und sich nicht von der eigenen Gier in so geschlossene Kanäle locken lassen.
Ich glaube, was da ganz wichtig ist, ich meine, das trifft unsere gesamte Mediennutzung, nicht nur den Finanzbereich, ist, dass all diese, ich sag jetzt mal, Verlockungen, mir ist jetzt auch wieder das Strandhaus in der Karibik da am Palmenstrand eingefallen, es ist ja alles nur noch Make-Believe. Mit anderen Worten, ja, durch die AI, durch die KI wird das natürlich immer einfacher. Egal, ob jetzt für echte Scams oder einfach nur für, sagen wir mal, überteuerte Produkte, ja, die man jetzt vielleicht noch nicht unbedingt als Scam bezeichnen würde, wird es immer viel leichter, Werbung zu machen. Nicht nur, weil die KI bessere Bilder und realistischere Videos und was weiß ich noch alles mit der Zeit erzeugen kann, sondern weil es den Leuten natürlich immer besser gelingt, durch die KI diese Angebote auf dich zuzuschneidern. Ja. Die werden es immer, die Werbung wird immer personalisierter, immer echter, immer verlockender, weil die KI es natürlich sehr viel genauer schafft, sozusagen, in Anführungszeichen, durch unsere Mediennutzung in unser Hirn reinzuschauen.
Mal früher hast du denen auch so eine Skihütte in Kitzbühel mieten müssen, um so ein Video zu drehen. Das musst du jetzt nicht mehr.
Genau, es ist viel, viel leichter zu produzieren. Und das gehört natürlich zu unserer allgemeinen Medienkompetenz dazu, aber natürlich dann auch zu unserer Finanzkompetenz und damit zu unserer Finanzbildung. Naja, da überzogene, gut gemachte Angebote, Werbungen von der Realität letztendlich zu unterscheiden. Wir helfen dir dabei natürlich nach bestem Wissen und Gewissen, aber deswegen werden wir für sowas im engeren Sinne nie KI einsetzen. Ja, also natürlich werden wir KI auch immer als Hilfsmittel benutzen, aber die Informationen kommen bei uns von immer am Ende von echten Menschen, so wie das jetzt kein Fake-E-Mail ist, der mir gegenübersetzt. Kann ich jetzt natürlich leicht sagen, aber ist es wirklich so.
Und alle Dinge, die du bei uns erfährst, also auch alle Dinge zum Beispiel in Finanzexpertengesprächen, die ja nur für Unterstützer sind, die findest du auch in unseren Ratgebern. Also das ist, achte einfach darauf, egal bei wem, das ist, dass es keine geschlossenen Kanäle, sondern dass es öffentlich zugängliche Informationen sind.
Ich glaube, dass in einer komplexer werdenden Welt, die durch KI nochmal potenziert komplexer wird, es so wichtig ist wie nie, ja, auf vertrauenswürdige Quellen wie Finanztipp zurückgreifen zu können. Aber das wissen natürlich auch diejenigen, die Werbung betreiben, die erst recht diejenigen, die Werbung mit KI betreiben, und werden es der KI immer besser beibringen, Vertrauen zuzuflüssen. Mit anderen Worten, dir einen sozialen Vergleich an die Hand zu geben, wo du sagst, wo du auf die Idee kommst, ja, mein Depot könnte ein bisschen zu mickrig sein. Nicht krass zu mickrig, nicht so ungefähr. Hey, was machst denn du mit deinen, wie krebst du jetzt rum mit deinen 40.000 Euro auf dem Depot? Du könntest recht längst bei 2 Millionen sein. Da springt dann bei vielen von uns wahrscheinlich doch irgendwie der kritische Verstand an. Okay, ist nicht realistisch, ja? Aber wenn dir jemand glaubhaft einredet, naja, statt deiner 40.000 könntest du längst bei 100.000 sein. Ja, das klingt dann vielleicht realistisch. Du musst aber dafür mit deinem langweiligen Welt-ETF, ist nicht so die schlaue Idee, sondern schau mal dieses, was weiß ich immer, Hebelprodukt dir oder sowas an, ja? Das sind die gefährlichen, die realistisch gut und alltagsweltlich nahe gemachten Versprechungen sozusagen. Das sind die gefährlichen, wo man besonders genau hinschauen muss.
Ja. Dann sind wir schon am Ende von unserer sozialer Druck- und Lebensweisheiten von Sokrates bis Adorno-Folge und kommen zu den Fragen von unseren Nutzerinnen und Nutzern für Saidi. Und die erste kommt von Juliane Und sie fragt, hey Saidi, mein Partner und ich wollen nächstes Jahr im Juni heiraten. Erstmal Glückwunsch. Mhm. Macht es Sinn, dafür nochmal gesondert Geld zur Seite zu legen? Bis jetzt ist es auf dem Tagesgeldkonto. Vorher hat man natürlich auch schon Kosten.
Also, okay, ich bin ein bisschen verwirrt. Wahrscheinlich haben sie schon auf dem Tagesgeldkonto was liegen. Ist natürlich die Frage, ob das ausreicht. Und das hängt natürlich ganz entscheidend von der Größe der Hochzeitsgesellschaft und allem, was damit zu tun hat.
Und auch der Schenkerfreude der Gäste.
Genau, aber darauf wollte ich jetzt gerade sagen. Also, ich würde sagen, ja, definitiv sollte man was dafür zurücklegen. Macht dir klar, das ist zu einem großen Teil Durchlaufposten. Du musst natürlich erstmal alles vorfinanzieren, die Location und was halt alles so zum Aufgebot in Anführungszeichen dazugehört. Aber seid beruhigt, ja. Also in aller Regel ist es halt so, dass am Ende typischerweise so ganz grob gesagt jeder Gast für sich selber zahlt. Ja, also ist jetzt mal böse so gesagt, natürlich kriegt ihr super tolle Geschenke und könnt euch selber bestimmen, wie viel Geld ihr und wie viel Haushaltsgeräte und was auch immer ihr euch da schenken lasst. Aber am Ende haben wir auch damals festgestellt, es ist schon so, die Gäste haben schon ein relativ gutes Bauchgefühl dafür, wie viel sie selber kosten. Und im Mittel zahlen die dann für sich selbst.
Es kann natürlich für die Buchhaltung, glaube ich, einfacher sein, wenn du ein separates Tagesgeldkonto machst oder so, wo du das dann drauflegst, wenn dir das lieber ist.
Oder Unterkonto zum Girokonto, zu, wie auch immer, ja, dann kannst du es genau sagen. Aber grundsätzlich die Idee zu sagen, hey, ich habe da nochmal Rücklagen, weil es wird ordentlich teuer, aber das wisst ihr wahrscheinlich schon selbst, da nochmal ordentlich Rücklagen weit über den Notgroschen hinaus zu haben, macht Sinn, aber es kommt dann auch wieder einiges rein. Übrigens empfiehlt sich dann eine gute Möglichkeit zu haben, ein Girokonto, wo man Bargeld einzahlen lassen kann.
Ja, das ist wahr. Messerschmidt Peter möchte wissen, warum findet man eine große gute Aktie wie zum Beispiel Spotify in keinem bekannten Index?
Spotify, okay. Also Spotify ist natürlich irgendwie so ein bisschen ein Sonderfall, weil sie ist natürlich eigentlich ein US-Unternehmen natürlich, ja, aber die sitzen in Schweden. Was aber nicht stimmt, ist, die sind schon im MSCI World. Also du hast nachgeschaut, glaube ich, gell?
Ungefähr 0,13%.
Ja, okay. Also es ist jetzt keine kleine Aktie mehr, das kann man jetzt nicht sagen. Keine Aktie im MSCI World, das ist eine kleine Aktie, ja, aber auch wieder kein Riesending. Ich glaube, die Verwirrung kommt eher daher, dass es halt ein in Schweden ansässiges Unternehmen ist, aber Schweden ist Industrieland und ist deshalb grundsätzlich, stimmt nicht mit vielen Titeln, aber grundsätzlich schon im MSCI World vertreten.
Auch im FTSE Developed übrigens.
Genau.
Und die letzte Frage ist von We Mean Infinity. Hey Saidi, ihr sagt in einer Folge, dass man sich fragen muss, ob man -50% Verlust im Depot aushalten könnte, zum Beispiel bei einem Volumen von 20.000 Euro. Meine Frage ist, wenn nicht, was sollte man dann tun? Nie mehr als 10.000 Euro im ETF haben und den Rest ins Festgeld? Oder soll man aushalten lernen, weil mittelfristig ja der Plan ist, dass das Vermögen steigt und somit auch der potenzielle Verlust?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Ne? Also nochmal, die Idee ist sozusagen, sich den Verlust bei 50% in Euro vorzustellen. Ne? Und jetzt sagen wir mal, ich hätte 20.000 im Depot, dann wäre so ein realistischer Verlust, zu dem es wahrscheinlich runtergehen könnte, 10.000 Euro. Dann würden minus 10.000 Euro im Depot stehen. Und jetzt ist die Frage, was ist, wenn ich das nicht aushalte? Naja.
Zum Beispiel nur 5.000 Euro Verlust.
Genau, also ich muss mir das vorstellen, was ist so das, wo es, wenn es wirklich böse reinregnet, wo gerate ich nicht in Panik? Und dann diese Zahl, zum Beispiel 5.000, nehme ich mal 2, mehr als 10.000, dann kann ich 10.000 in die ETF schieben. Also was ist erstmal die Antwort? Aktienquote runterfahren. Es ist nicht, geht nicht darum zu sagen, ich mache dann gar nichts in ETFs, sondern nur so viele in ETFs zu investieren, wo ich bereit bin, sozusagen die Hälfte in Anführungszeichen zu verlieren. Es ist ja immer nur ein Buchverlust. Ne? Das würde ja dann nur im Depot stehen. Und dann aber, das ist völlig richtig, ne? Das mit Sparplan und Rendite und so weiter wird das Depot mit der Zeit immer mehr ansteigen. Und das Seite ist die Frage, kann ich mich selber disziplinieren? Kann ich dazulernen? Ja, natürlich. Da wird man auch dazulernen. Und deshalb würde ich immer im Rahmen vom Jahrescheck empfehlen, genau das, nämlich die eigene Aktienquote nochmal zu überprüfen. Passt das eigentlich? Ja, das kann ja auch in beide Richtungen. Es kann zu niedrig sein, es kann auch zu hoch sein. Deswegen macht man am besten beim Jahrescheck eine Vermögensbilanz und schreibt mal ganz grob auf, ja, wie viel habe ich denn mit allem dazugerechnet, allen Depots und fondsgebundenen Versicherungen oder was ich sonst noch haben will, Mitarbeiteraktien, wie viel Aktienquote habe ich an meinem ganzen Vermögen. Und wenn das nicht mehr passt, wenn das in der einen oder anderen Richtung aus dem Ruder gelaufen ist, kann ja auch deutlich zu mehr sein, wenn man sagt, ja, ich habe mich mal mit mir selbst auf 50% Aktienquote geeinigt und jetzt fühle ich mich aber schon viel sicherer und habe das alles verstanden, was die da bei Finanztipp erzählen. Jetzt traue ich mich auch 70% Aktien. Naja, dann kann man natürlich mal noch nachkaufen und aufstocken.
Damit sind wir schon wieder am Ende von unserer Folge. Vielen Dank, Saidi. Vielen Dank dir,
Emil.
Liebe Nutzerinnen, lieber Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen und auch für die Inspirationen zu Folgen wie dieser hier an unseren User aus dem Finanztipp-Expertengespräch. Und bis zum nächsten Mal.
Und meine Message bleibt ja, beim Investieren geht es um die Coolness, um die langfristige Geduld. Und die Coolness geht nicht nur in Richtung, dass ich einen Börsencrash aushalten kann, sondern auch den Druck, der mir von anderen Leuten gemacht wird. In dem Sinne, macht's gut, bis dann, ciao.